Okay, dann willkommen zum heutigen Chaos-Seminar. Es geht um Lua, die Programmiersprache. Das machen wir zusammen, also ich. Die meisten kennen mich hier als Phil. Ich bin schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger inaktiv, aktiv beim CCC. Und der Simon, ähnlich, bloß aktiver. Genau, und ich mache jetzt so die erste Hälfte. Ich werde so ein bisschen mehr über was ist die Philosophie und was ist die Geschichte, Historie dahinter erzählen. Da mich das persönlich immer sehr interessiert, wenn ich sowas Neues lerne, will ich immer wissen, was ist eigentlich der Hintergrund davon. Und ich werde wahrscheinlich noch ein paar Basics irgendwas zeigen, das muss ich mal schauen. Und dann wird Simon noch ein bisschen mehr in ein bisschen fortgeschrittene Sachen gehen. Also so wie C und Lua Bindings, wie es funktioniert und wie man die miteinander kombiniert und so weiter. Oder? Genau. Und ach genau, auf dem Mikrocontroller. Genau. Dann entschuldige ich mich direkt mal. Ich hatte recht wenig Zeit, diesen Vortrag vorzubereiten. Das heißt, es wird ein bisschen Folienkaraoke. Aber ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Das muss ich wussten. Okay. Genau, also erstmal Lua, damit ihr erstmal seht, ach, da ist er ja. Wäre schon enttäuscht gewesen, wenn du nicht gekommen wärst. Okay, also lass mir erstmal, wer kennt denn Lua oder ist es bekannt? Du, ein paar Leute kennen schon. Okay, aber dann, dass man erstmal so ein bisschen Gefühl bekommt, wie denn sowas aussieht. Also wie ein Programm Lua aussieht. Machen wir einfach mal ein Hello World Programm kurz. Ist groß genug, oder? Also das ist wirklich wie in den meisten Skriptsprachen, kann man einfach Print Hello World schreiben. Das war's eigentlich. Und dann, et voilà, man hat sein Hello World. Dann, ups. Noch kurz zeigen, was habe ich noch geschrieben? Eine Funktion, ach, wie eine Funktion zum Beispiel aussieht. Was machen wir für eine Funktion?
Ein Faktor. Würde das ein bisschen größer gehen? Ansonsten ist es jetzt nicht arg schlimm.
Aber ich weiß halt nicht, wie man das mit diesem Terminal hier macht. Das geht bestimmt. Nee, warte mal, es ging gerade nicht.
Ja, ist okay,
ah, doch.
Ah, ja. Okay, super.
Besser?
Das ist perfekt, ja.
Okay. Dann machen wir mal eine Fakultät, oder? Also machen wir Fakultät von N. Dann if N größer als 0. Mach mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ah, genau. Return Fakt von N minus 1. Ansonsten Return. Ah ja, stimmt, hast recht, danke. N mal Fakultät von N minus 1, ansonsten Return 1 und dann können wir das einfach aufrufen mit. Also das kennt man eigentlich so von Standardprogrammiersprachen, sieht sehr ähnlich aus.
Was sind Standardprogrammiersprachen?
Standardprozedurale Programmiersprachen, die man benutzt. Genau, und da, ja. Genau, dann kommt 120 raus, was auch passt. Genau, also so ein bisschen, dass man so ein Gefühl, ups, das war das flappt. Genau. Gefühl für die Sprache bekommt, also.
Was passiert, wenn er jetzt Fakt von minus 1 aufruft?
Fakt von minus 1, ja, dann ist es ja, tut einfach nur 1 zurückgeben. Test bestanden.
Nicht. Okay. Muss ja eigentlich zurückgeben, dass es das nicht gibt.
Ja, okay.
Und meinetwegen unendlich, wenn es die Klammer funktioniert.
Gut, dann können wir vielleicht, if n kleiner 0 ist, dann return 0. Ich glaube, dann wird ein Error werfen beim Printen, glaube ich, gell?
Nee, das kann der machen.
Das kann der machen? Ups, mach mal, stimmt, ich muss ja noch. Ach, ich habe schon wieder geschlossen. So, jetzt Genau, und dann spuckt er Nil aus. Und Nil ist sozusagen, in Lua ist ein Typ, also es ist ein Typ, der heißt Nil und das ist auch der Wert davon und der ist nur dafür da, um anders zu sein als alles andere. Das ist der Sinn von diesem Wert Nil und somit ist halt, da jeder Wert direkt damit initialisiert wird, wenn man ihn anlegt oder auch jeder nicht, jeder Wert, den es überhaupt nicht gibt, der hat immer Nil. Deswegen gibt es hier nie uninitialisierte Variablen, weil das immer hat zumindest den Wert Nil. Das ist ein ganz nettes Feature von Lua. Okay, gut, dann...
Worauf ich eigentlich raus wollte, war, ob N jetzt, wenn du N schreibst, ob das dann automatisch Integer ist.
Ah, okay, also die Frage ist, was für Typen oder was für Integer-Werte es für Zahlen gibt. Also, das ist eigentlich eine ganz interessante, spannende Frage. Kennst du dich? Hast du schon was davon mitbekommen bei Lua? Okay, also das war eigentlich so bis, also wir haben aktuell 5.3. Bis 5.2 gab es als Zahlen nur Fließkommazahlen. Also es wurde als Doubles implementiert. Die Begründung war, dass es fürs meiste, also die meiste Hardware, recht viel Hardware, hat Unterstützung für Fließkommazahlen, also machst Performance keinen riesen Unterschied. Wenn du nur normale Integer verwendest, Rechnung, kommst nie zu diesen Problemen, zu diesen Rundungsfehlern. Und du hast ja alles in einem in dem Fall. Und man konnte, wenn man wirklich auf einen Mikrocontroller oder sowas transportieren wollte, was keine Fließkommazahlen hatte, dann kannst du ganz einfach im Code, war das glaube ich einfach nur ein TypeDef mehr oder weniger, den du einfach auf Integer umstellen konntest und hast du Integer. Aber jetzt haben sie sich mehr oder weniger plattreden lassen und seit 5.3 gibt es auch Integer. Also das macht dann automatisch unter der Haube. Also 64-Bit-Integer, glaube ich, standardmäßig, wenn man wiederum es braucht, dann kann man es einfach ganz einfach auf 32-Bit ändern und das macht er automatisch. Also in dem Fall, das war jetzt 5.2, das heißt, das war jetzt eine Fließkommazahl, die jetzt da benutzt wurde. Weil auf.
Und dann muss man natürlich bei der Fakultät nur mehr aufpassen, weil wenn man dann mit 0,5 aufruft, dann sagt
man genau, ja.
Nee, auch nicht.
Nee, ich hab größer gesagt, ja. Genau. Also dann würde wiederum nur eins rauskommen. Ja. Beziehungsweise, ja. Gut, aber, ja. Also dann wollte ich zuallererst noch ganz kurz, bevor ich ein bisschen drauf eingehe, was so die Geschichte dahinter ist, ist kurz ein paar Features highlighten und was es überhaupt ist. Also die bezeichne ich selber als Extensible Extension Language. Das heißt, es ist einmal ein Extension Language, das heißt, es ist eigentlich dafür da, dass es eingebettet wird in andere Applikationen, in eine Host-Applikation, die zum Beispiel in C geschrieben ist. Und dann gibt es Bindings zwischen diesen Applikationen und Lua und dann können die miteinander kommunizieren. Das ist eigentlich, wofür es da ist. Das ist dieses Extension Language. Und extensible heißt, dass die Philosophie, wo ich bis nachher ein bisschen mehr drauf eingehe, dahinter ist, dass den Programmierer nicht darauf enforcen, bestimmte Programmiermodelle oder Paradigmen zu benutzen, sondern sie bieten ein paar sehr mächtige Metamechanismen. Mit diesen Metamechanismen kann man die Sprache sozusagen selber erweitern und die Paradigmen, die man benutzen will, einfach selber recht einfach implementieren. Also zum Beispiel hat keine Objektorientierung, aber du kann man mit diesen Metamechanismen kann man ganz einfach Objektorientierung sozusagen sich selber bauen und dann hat man eine objektorientierte Programmiersprache. Genauso dann die letzten vier hier, also Anonymous Functions, also anonyme Funktionen, haben Tail Calls, Closures und Full Lexical Scoping. Das heißt, das Ganze ist eigentlich komplett funktional, mehr oder weniger. Also man kann da recht viele funktionale Paradigmen nutzen dadurch. Und Coroutinen, falls nachher ein bisschen Bedarf ist, dass ich darauf eingehe, kann ich noch ein bisschen darauf eingehen. Aber mehr oder weniger haben die kein Standard-Multithreading, sondern die haben in der Zwischenzeit, seit 5.0, glaube ich war es, haben sie kollaboratives Multithreading, also oder durch Coroutinen, das Konzept. Das sind so ein paar Sachen, die die Sprache ausmachen, würde ich mal ein bisschen vorne raus Okay, gut, ach so, ja, und was es auch sehr viel ausmacht, es ist klein, es ist sehr einfach, es ist sehr, sehr portabel, es ist sehr schnell im Vergleich zu anderen Programmiersprachen. Ich glaube, der Simon wird nachher vielleicht kurz eine Grafik zeigen. Und es ist, da es eigentlich dafür da ist, eine Extension Language zu sein, ist es auch sehr gut einzubetten in Coursera-Applikationen. Und deswegen ist es eigentlich die de facto Sprache für Game Scripting und Game Development, also so Sachen wie Escape from Monkey Island, World of Warcraft, Far Cry, Baldur's Gate, die haben The Sims, die haben alle Lua verwendet zum Beispiel. Genau, also ein bisschen so in die Hintergründe. Also es ist schon recht alt, irgendwie denken immer viele, das ist eine recht neue Programmiersprache, weil irgendwie man irgendwie jetzt erst teilweise davon was mitbekommt, aber es ist schon seit 93 gibt es die schon, also es ist nicht auch viel jünger als Python, der auch, ich glaube Python war kurz davor, vielleicht ein, zwei Jahre oder sowas. Und es wurde von, also in Brasilien, in Rio de Janeiro, das ist an einem TechGraph, das ist ein Labor für ja, Forschung und Entwicklung, und die haben recht viele Industriepartner gehabt und ihre Fokus war, interaktive grafische Programme zu schreiben für Industriepartner. Also das ist eigentlich ganz interessant, weil das Ganze wurde auch direkt im Hintergrund für wirkliche Entwicklung in der Industrie gebaut. Es war jetzt nicht gebaut für eine akademische Sprache, mit der man jetzt irgendwelche Konzepte oder sowas ausprobieren kann, sondern wirklich für die Anwendung in echten Applikationen. Das wurde das direkt gebaut. Und das, bei wem? Das sind die drei, mit denen, die das gemacht haben. Das sind immer noch die drei, die das pflegen. Das sind die drei Maintainer und nur die drei committen. Natürlich gibt es eine rege Diskussion, das Ganze ist Open Source. Es gibt eine Mailingliste, man kann Sachen, Patches natürlich reinschreiben, also denen schicken und Vorschläge machen etc. etc. Aber nur wenn die drei sagen, okay, ja, das macht Sinn, wir können das so machen, dann implementieren die das und dann machen das. Also es sind immer nur die drei Entwickler. Gut, und dann so als, wie hat sich diese Sprache denn entwickelt? Also zu dem Zeitpunkt, so um die 92 oder sowas rum, Anfang 93 hat dieses Institut an zwei Projekten gearbeitet, das sind diese beide DEL und SOL, und die waren beide auch für einen Industriepartner, der was mit irgendwelchen Ölabbau oder keine Ahnung was zu tun hat. Und die waren beide sehr domain-specific, aber die haben sich ausgezeichnet dadurch, dass sie große Datenmengen repräsentieren mussten und auch bearbeiten können müssen. Allerdings hat sich bei beiden dann herausgestellt, die Clients, also die Anwender davon, die haben sehr schnell mächtigere Mechanismen gefordert. Also es waren nur ganz einfache Sprachen, ohne Kontrollstrukturen, ohne Loops, ohne alles. Und die haben gesagt, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen eine While-Schleife etc. Und dann kam halt schnell raus, okay, wir brauchen eine volle Programmiersprache. Und dann war die Frage erstmal, was nehmen wir, bauen wir es selber oder nicht? Sie haben sich zum Beispiel Tickle angeschaut. Das Problem war halt, man muss dazu sagen, wie gesagt, das war wirklich dafür gedacht, für Industrieanwendungen. Und da waren halt die Nutzer davon, waren oft Ingenieure und keine Programmierer. Das heißt, es musste eine einfache Syntax sein, die auch gänglich ist und die man auch recht einfach versteht. Und deswegen meine ich jetzt hier bei Tickle Unfamiliar Syntax, weil die halt im Gegensatz zu einer normalen Programmiersprache doch ein bisschen anders ist und wahrscheinlich schwerer zu verstehen. Genauso mit Lisp und Scheme. Und Python haben sie sich zum Beispiel auch angeschaut, aber da war das Problem, dass zu dem Zeitpunkt Python noch sehr in Anfangsstadien war und jetzt nur nicht ausgereicht für sowas jetzt war. Dann kam noch hinzu, dass was bei Situation geschrieben haben, mit Strong Trade Barriers, dass zu dem Zeitpunkt in Brasilien, ich glaube, solche Gesetz war, dass man irgendwie Produkte aus Brasilien benutzen musste. Ansonsten, wenn man was von außerhalb Brasilien benutzen wollte, dann musste man ziemlich gute Gründe angeben und es war wohl recht teuer. Die wollten irgendwie damit die brasilianische Industrie fordern oder sowas. Und deswegen haben sie halt gedacht, jetzt bauen wir uns was selber. Und das so entstand dann Lua. Und woher der Name kommt, also die Vorgängersprache, ich gehe mal kurz eine Folie zurück, zwei Folien zurück. Sol heißt auf Brasilianisch Sonne. Also haben sie sich gedacht, machen wir nennen wir diese neue Mond, also Lua, daher kommt der Name. Und es war wirklich am Anfang wirklich so gedacht, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, dass es wirklich eine eingebettete Sprache ist in einer Host Application, das heißt eigentlich nicht als Standalone gedacht ursprünglich, sondern dass man irgendwelche Konfigurationen damit schreibt, irgendwelche Datensätze repräsentieren kann, bearbeiten oder dass man halt generell halt Scripting-Möglichkeiten bietet für eine Applikation. Genau, und das waren mehrere Ziele, darauf gehe ich, auf die gehe ich jetzt kurz einzeln ein. Einmal, dass es muss natürlich sehr einfach sein, das war ein Ziel, weil wie gesagt, es waren keine Programmierer. Und wenn es natürlich einfach ist, dann hilft es mit den anderen Zielen. Ja, umso einfacher ist, umso einfacher ist portabler zu machen, zum Beispiel. Genauso mit dem, dass es klein ist. Das Ganze, also die komplette Lua mit allen Libraries, Standard-Libraries zusammen, passt auf eine Floppy-Disk. Also es ist ultra klein und das hilft natürlich wiederum, das einfach zu halten und es portabel zu machen. Gut, portabel. Ein Ziel, das deswegen war, weil die viele Clients hatten, die hatten ziemlich viele verschiedene Plattformen zu dem Zeitpunkt und deswegen wollten sie halt, dass es auf allen diesen Plattformen läuft. Und wie sie das jetzt machen ist, sie benutzen nur ANSI C. Ja, also auch die Sprache an sich ist nur ANSI C. Alles andere, wenn du irgendwelche Betriebssysteme, Operationen, Libraries haben willst, ist so eine Library extra von der Sprache. Die Core Server ist nur ANSI C. Deswegen kann man das so einfach portieren und auch in Mikrocontroller einbetten. Deswegen ist es auch so beliebt für Mikrocontroller. Und sie streben auch dazu, dass man keine Warnings hat beim Kompilieren, bei möglichst allen Compilern, die sie finden können. Was es natürlich dann auch einfacher macht, um das Ganze zu portieren. Dann ist es sehr schnell. Also von Anfang an war klar, sie müssen riesen Datenmengen bearbeiten. Deswegen haben sie von Anfang an geschaut, dass sie das Ganze recht schnell und performant machen. Und dann, das Ganze Lua basiert auf eine Datenstruktur. Man muss sich wie bei Lisp oder Scheme denken, halt die Liste, hast du in dem Fall eine Tabelle. Und diese Tabelle hat eigentlich genau die gleiche Sinn wie jetzt ein Lisp, so eine Liste. Und die haben deswegen von Anfang an direkt sehr viel Energie reingesteckt, diese Implementierung schnell und effizient zu machen. Und das Ganze ist also sehr gut einzubetten, weil das war natürlich das Ziel. Und man kann es mit ziemlich vielen Sprachen, zum Beispiel C, Java, Perl, Ruby, Fortran, sogar alles Mögliche, kann man sehr einfach damit kombinieren. So, noch ganz kurz, mal noch kurz eingehen. Jetzt haben sie die Ziele und es wollten sie eine Sprache machen. Von was haben sie sich inspirieren lassen? Also einmal von ihren zwei Projekten, dass man es einbetten kann, beziehungsweise von Sol, so eine BibTeX-artige Syntax hat die Tabellenkreierung, werde ich nachher noch kurz ein bisschen was zeigen. Dann zum Beispiel von Pascal und Modular haben sie jetzt die Syntax genommen, das meinte ich mit gängige, verständliche, prozedurale Sprache vorhin. Genau, also BibTeX, die Table Creation, dann haben sie von CLU das. Genau, es war, glaube ich, eine Sprache vom MIT, die recht unbekannt ist oder war. Und da haben sie Multiple Assignments und Multiple Returns gemacht. Sagt das hier was? Ja?
Können wir dann auch Closure durch A, B gleich B, A?
Ja. Genau. Ups. Also wir haben A gleich 1, B gleich 2, a, b gleich b, a, print a, print b. Ich weiß es nicht ganz genau, wie die das jetzt machen, PHP und Haskell, aber ich würde jetzt mal annehmen, dass es mehr wie Haskell ist, weil es ist recht ähnlich wie Scheme. Das heißt, Variablen selber haben überhaupt Variablen selber haben keine Typen. Die Typen sind fest an die Werte dran gepackt. Das heißt, es ist Dynamic Typing. Und eine Variable hat immer nur eine Referenz auf so einen Wert. Das heißt, es ist sehr, ich würde sagen, wie Haskell. Ich denke mal, Haskell macht es ähnlicher. Also ist so ähnlich. Ach so, dann ist es sehr wie PHP.
Ja.
Ah, ja gut, also wie gesagt, also Variablen haben keine Typen, das ist wirklich nur, das ist wie angeklebt an die Werte. Mhm. Nur die haben Typen.
Man kann durch Zuweisung hat man auf einmal eine Variable mit einem anderen Typ drin, weil eine Referenz auf einen ganz anderen Typ als vorher.
Ja, mehr oder weniger. Also, ja. Und was halt auch interessant ist, was das Ganze ist.
Wenn du jetzt sagst, A gleich 1,0 oder 2,0.
Ah, jetzt habe ich es schon geschlossen, aber ich kann es mal wieder öffnen. Also ich hatte A gleich 2 zum Beispiel, jetzt print a, und wenn ich jetzt type a mache, dann print type a, dann habe ich eine Number, und wenn ich jetzt a gleich, also String a mache zum Beispiel, und
also
jetzt...
Also der hat noch keine Integer, ne? Da ist egal, ob es Number oder Double ist.
Genau. Genau, wie gesagt, das ist... Mint, das Ganze hier, diese Plattform. Ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden damit, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und genau, und der hat irgendwie nur 5.2 in der Paketverwaltung drin. Ich habe es vorhin mal gesucht, aber irgendwie gab es keinen 5.3. Ja. Genau. Gut, und von C++ haben sie halt genommen, das zu der Zeit, man muss denken, das ist 93, da war halt noch C und so noch gängig, wo man halt am Anfang von der Funktion Variablen deklarieren musste. Da haben sie halt genommen, man kann es halt überall deklarieren, wo man es halt gerade braucht. Und halt von A, WK und Snowball haben sie halt diese Associative Arrays, also prinzipiell ist eine Tabelle, wovon ich geredet habe, das was dieses Grunddatenstrukturmechanismus ist, ist einfach nur mehr oder weniger ein Associative Array plus noch ein normales Array in einem. Okay, und dann von Lisp und Scheme, das ist so dies, wo es am meisten sich inspirieren lassen. Also wie gesagt, dass Tabellen eine einzige Datenstruktur ist, Dynamic Typing und wie ich vorhin schon eigentlich gesagt habe, diese ganzen First Class Values. Auf Funktionen. So, jetzt wiederholt sich das, glaube ich, eigentlich ein bisschen, was ich vorhin schon mehr oder weniger gesagt habe, was so die Philosophie ist, habe ich jetzt, glaube ich, mehr oder weniger schon alles gesagt. Also, dass es die Philosophie, woran sie sich immer noch halten, ist, dass es eine einfache Sprache bleibt, beides in der Nutzung und in der Implementierung davon, also auf beiden Seiten. Und dass es portabel bleibt, muss ich kurz schauen, hier habe ich noch ein paar... Okay, ja, also generell, das muss halt immer portabel bleiben und alles in ANSI C bleiben. Deswegen habe ich vorhin gemeint, da gibt es so eine Diskussion mit diesen Coroutinen. Wenn man jetzt normales Threading implementieren wollte, das gibt es in ANSI C nicht, müsste man irgendetwas Externes nehmen, wie P-Threads. Aber dann hat man wieder ein Portabilitätsproblem, deswegen kommt man sowas nicht machen. Und im Endeffekt haben sie sich ist für Coroutine entschieden. Dazu kommt noch, sie finden Preemptive Multithreading kein gutes Prinzip oder Mechanismus, weil es nicht deterministisch ist und es sehr einfach ist, Fehler zu machen, etc. etc. Da haben sie sich, glaube ich, ziemlich drüber schon ausgelassen. Ja. Aber sie haben es, glaube ich, noch nicht ganz vom Tisch. Genau, dann... Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie Mechanismen anbieten und keine Policies. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass sie den Programmierer nicht dazu zwingen, ein bestimmtes Programmierparadigma zu nutzen. Also wie gesagt, dass sie es nicht Objektorientierung benutzen müssen. Wenn sie es benutzen wollen, dann haben sie Mechanismen, womit man das bauen kann, dann hat man Objektorientierung. Aber es liegt halt dem Programmierer in der Hand, wie er es haben will. Dann haben sie ganz lange Simplicity und Eleganz über Kompatibilität gefahren. In der Zwischenzeit ist es nicht mehr so ganz, weil einmal, sie haben viel mehr User und zweitens ist die Sprache jetzt schon recht mature. Das heißt, sie brauchen jetzt da nicht mehr wirklich drastische Änderungen machen und bleiben jetzt eher stabil. Und dann sagen sie, sie sind eigentlich sehr, also recht stolz drauf, oder es ist falsch gesagt, aber es ist eine Sprache, die hat sich entwickelt mit der Zeit. Also hat recht klein angefangen mit den Zielen, die ich vorhin gesagt habe. Und in der Zwischenzeit sind immer neue Features hinzugekommen, aber wir sind dadurch hinzugekommen, indem richtige User, die die Sprache benutzen, gesagt haben, hey, das fehlt oder das ist kacke, das muss man ändern. Und dann haben sie sich das angeschaut und gedacht, ah ja, das stimmt, das macht Sinn. Und dadurch hat sich die Sprache immer weiterentwickelt und dadurch auch sinnvoll weiterentwickelt. Und sie haben halt nur die Sachen wirklich reingenommen, wo sie gesagt haben, okay, das macht Sinn, das passt zu dieser Sprache und das passt zu unserer kompletten Philosophie von dieser Sprache. Und daran halten sie sich immer noch. Genau, dann wollte ich vielleicht noch ganz kurz ein paar Basics zeigen. Ich habe ja schon ein bisschen was gezeigt. Jetzt muss ich überlegen, was ich denn zeige. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was ihr sehen wollt? So. Also, vielleicht zeige ich kurz ein Closure. Aber dann kurz erstmal Tabellen. Ich hab die Sprache jetzt seit über einem halben Jahr nicht mehr benutzt, deswegen habe ich mal vorhin ein bisschen rumgespielt noch mit der Sprache. Das war die Faktorisierung sogar. Okay. Ein bisschen anders mit gleich 0.
Ah, von
1
ist das erste Argument.
Genau, ach, das ist auch was Interessantes. Lua ist da ganz anders wie mehr oder weniger alle anderen Programmiersprachen, und zwar es fängt bei 1 an zu zählen, nicht bei 0. Also eine Array-Index fängt bei 1 an.
Ja, bei der Argumente ist es immer so, weil es 0 ist ja das Programm selber.
Genau, ja, aber auch generell.
Ja.
Bei MATLAB auch? Okay. Ja, das sind wahrscheinlich die Sprachen, die nicht für Programmierer gemacht wurden, sondern für...
Ja. Kriegst du hier dann das Programm selber oder den Befehl selber mit dem...
Arc0, ja. Arc0 kriegst du das Programm, glaube ich. Ja.
Geht auf einmal die 0 wieder.
Also die 0 geht immer. Du kannst auch negativ machen, du kannst alles indizieren. Das Ding ist nur, dass für ein normales Array alle Standardfunktionen und so bauen darauf auf, dass das Array bei 1 anfängt. Du kannst auch bei 0 anfangen, aber das bricht halt die ganzen Libraries mehr oder weniger, weil die alle davon ausgehen, dass es bei 1 anfängt. Das weiß ich nicht. Das wäre, ich glaube, das gibt zu viele Abhängigkeiten. Also wie gesagt, du kannst es schon machen, aber dann schießt du dir vielleicht ins Bein mit, wenn du irgendwelche Libraries dir reinholst.
Ich mag die Tail-Recursion.
Was?
Du hast das Feature
Tail-Recursion
geschrieben.
Ach, Tail-Recursion? Okay, da habe ich sogar ein vorbereitetes, aber das ist sehr langweilig. Aber warte mal, wo ist es denn? Tailcall. Also das macht jetzt Tail Recursion, das heißt, das könnte jetzt endlos laufen und es wird nie einen Stack Overflow geben, das Ganze. Weil, also das letzte Operation ist ein Return von der Funktion und dann optimiert er das so, den Stack so, dass er den Stack wieder abbaut und den Stack wieder verwendet. Das heißt, der Stack wird nie weiter aufgebaut, man hat immer nur den gleichen Stack-Frame. Das ist eigentlich ein recht cooles Feature von Lua. Das ist jetzt ein sinnloses Beispiel hier, das macht jetzt überhaupt nichts. Aber mir ist kein besseres eingefallen. Vorhin auf die Schnelle.
Weiß jemand, wie das für andere Programmiersprache ist? Findet ihr das auch? Also, Tail Recursion ohne Stack Overflow.
Also ich wiederhole gerade kurz die Frage. Also die Frage war kurz, ob jemand weiß, wie es bei anderen Programmiersprachen aussieht, ob die auch Tail Recursion können. Das ist natürlich eine, wie du gerade gemeint hast,
Guter Disk-Interpreter kann das. Ja. Er hat
wissen das nicht.
Also Python, PHP.
Also soweit ich weiß, können es Python. Ah, wo ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Python so kannst du nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich könnte sagen, es ist Python, das kann aber Ruby nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es nichts, was alle Skriptsprachen können. Das bin mir, glaube ich, recht sicher. Genau. Jetzt ist die Zeit doch schon recht angeschritten. Ich habe eigentlich gemeint, ich wollte höchstens eine halbe Stunde machen. Okay, dann zeige ich vielleicht... was sage ich noch?
Tabellen wollte ich zeigen.
Genau, dann zeige ich mal kurz Tabellen.
Basis.
Genau, also Tabellen. Also man hat eine Tabelle, ist einfach wie ein man kann es ganz normal wie ein Array verwenden. Also es ist einmal ein Array und ein Associative Array in beides in einem. Also man kann jetzt hier einfach sein 1, 2, 3, ah, das ist blöd. Nochmal A, B, C, dann hat man wie, also ein Array, wo T, dann A ausgibt. Ups, ich habe es C genannt. Okay, egal. Ja. Ja. Genau. Und dann gibt es halt interessante Funktionen schon mal. Also es gibt eine Iterator-Vorschleife. Es gibt zwei Arten von Vorschleifen. Eine stinknormale, die sieht dann so aus, i gleich 1 bis 10. Und dann kann man sogar noch einen Step-Operator angeben. Und dann wird er jetzt also jeden zweiten ausgeben. Genau, aber das wollen wir jetzt nicht. Also es gibt auch eine zweite Art von Vorschleife und das ist so eine Iterator-Vorschleife. Da kann man auch seine eigenen Iterators basteln und bauen und das ist ziemlich mächtig, das Ganze. Aber das ist ein bisschen fortgeschritten. Ich würde es jetzt auch nicht jetzt im Stand hinbekommen. Genau, also man kann jetzt, da gibt es schon einen fertigen Iterator I-Pairs. Das ist Teil des Standardsprache, ja.
Was macht
iPairs? Genau, das zeige ich jetzt. iPairs iteriert jetzt durch das Array durch, von vorne nach hinten, beginnt bei 1 und gibt dann zurück einmal den Index, einmal den Wert. Also K ist das Key, in dem Fall hat dann den Index und V ist dann der Wert. Also ist K 1, 2, 3 und V ist dann ABC. Genau, und dann gibt er halt das so aus. Dann habe ich ja gerade gesagt, dass es nicht nur ein normales Array ist, sondern mehr oder weniger genauso ein Associative Array. Das heißt, und zwar, ups, machen wir es jetzt so mal. Ja, aber ich brauche die andere Funktion dazu. Also einmal tue ich noch einen kurzen Newline hier raus printen. Genau. Genau, jetzt hat man nicht, also da oben macht er standardmäßig beim oberen, standardmäßig 1, 2 und 3 als Indexe, aber man kann als Index auch alles angeben. Also wie gesagt, da Lua First Class Values hat, kann man da alles reinhauen. Du kannst alle Tabellen, du kannst sogar eine Funktion als Index reinhauen. Also alles geht.
Binärwerte.
Es gibt keine Binärwerte, also so direkt nicht. Außer halt durch das, ich glaube mit User Data kannst du Binärwerte machen, gell? Genau. Also so direkt, Lua selber hat keine Binärwerte, aber da das ja dafür gebaut ist, in eine Host-Anwendung embedded zu werden, gibt es dann einen eigenen Datentyp dazu, mit dem du deine eigene sozusagen Datentypen bauen kannst und der heißt User Data. Und wenn du das dann dir selber baust als Binärwert, dann hast du natürlich Binärwert. Den kannst du auch da reinhauen. Nee, das kann ich nicht vorführen. Aber vielleicht kannst du Simon nachher. Weiß es nicht. Okay. Dann, auf jeden Fall gibt es da noch eine zweite Funktion, nur Pairs heißt es. Und dann geht da jetzt alle Keys durch, außer die sozusagen die normale Indexe. Also geht jetzt, außer also normale Zahlen, geht jetzt alle Keys durch und gibt dann die aus und gibt die zurück. Das macht in einer zufälligen Reihenfolge. Also hier kann man sich nicht auf eine Reihenfolge verlassen. Also wenn man das jetzt ausführt, ah doch, er gibt doch alle zurück. Okay. Interesting. Ich dachte, er gibt die Dinger nicht aus.
Also normalerweise schafft man auf Standardbibliotheken dieses komplette Array einmal durchzuarbeiten, dass es bei 1 anfängt, das ist glaube ich nur.
Nee, das macht er schon. Okay, auf jeden Fall gibt dann alle Keys einfach zurück. Und das, der zweite Teil ist dann, okay, jetzt behält er die, jetzt hat er es gedreht. Genau, also da hat er erst A ausgegeben, hier erst B, also das ist immer eine so zufällige Reihenfolge, wie er das ausgibt. Und das waren jetzt einfach mehrere Aufrufe, genau.
Das ist nicht ein fester Hashwert von dem Key, sondern
genau, also der hasht es halt, also intern hasht er das halt und wie er da durchläuft, das weiß ich nicht, wie der das jetzt intern macht, aber das macht halt irgendwie so, dass es da bei den Nicht-Zahlen-Indexen halt irgendwie unterschiedlich sein kann. Ich weiß aber jetzt nicht, wie der Algorithmus da funktioniert. Aber was ist hier noch eine andere, was mir gerade einfällt, eine ganz interessante Sache gibt, ist, jeder String gibt es auch nur einmal. Also ein String wird sozusagen auch in eine Tabelle gehasht, also das heißt, in dem Fall ist A, kann man sowas machen, also A ist gleich A. Das kann man in meisten anderen programmierenden Skriptsprachen nicht machen. Weil das sind zwei unterschiedliche Objekte in meisten Programmiersprachen. Und da muss irgendwie Punkt Equals oder sowas machen. Aber hier tut er das, ich glaube, der hasht es auch irgendwie und dann schaut, ob das da ist und dann.
Also das ist hier ein Objektvergleich und kein Stringvergleich. Das gleiche hier.
Das ist mehr oder weniger ein Objektvergleich, genau, ja. Also jeden String gibt es dann einmal.
Wie sieht ein Stringvergleich aus?
Also das ist ein Stringvergleich. Es gibt in dem Fall keinen Unterschied hier. Der 5.2 Interpreter muss man noch ein Gleich vorne hinhauen, damit er das auswertet und ausgibt. Das ist einfach Interpreter-Ding. Also, weil ich habe hier den. Sonst hätte ich zum Beispiel einen Print schreiben müssen, ja. Oder da macht ein Return draus. Also, sonst müsste ich einen Print. Genau, ja. Mit 5.3 brauchen wir das nicht mehr, aber ja. Genau, aber das finde ich eine ganz interessante Eigenschaft von der Sprache, die eigentlich auch recht viele Sachen auch einfach machen kann. Genau, von Tabellen. Genau, und das ist so eine Tabelle, da kann man einfach das alles mehr oder weniger zusammenmischen. Dann gehe ich vielleicht, also ganz kurz, zeige ich, dann gebe ich es an Simon ab. Was wollte ich, genau, also ich gehe jetzt nicht groß drauf ein, aber dass man das vielleicht ganz kurz sieht, wie man zum Beispiel Objektorientierung als einfaches Beispiel bauen kann. Also man kann sich so ein Prototyp bauen. Also A ist jetzt sozusagen unsere Klassendefinition. Und dann können wir also so eine Art Konstruktor bauen mit einem New. Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Brauchen wir Meta-Mechanismen, Meta-Methoden?
Das wäre toll, das ist ein wichtiges Element der Sprache.
Okay. Okay, dann gehe ich noch ganz kurz auf Meta-Tabellen ein. Also wie ich vorhin gesagt habe, es hat extensible Semantics, also Eigenschaften, die die Sprachen erweitern kann. Und das macht man über Metatabellen. Jede Tabelle hat eine Metatabelle. Und in dieser Metatabelle kann man dann Hooks sozusagen angeben. was er machen soll, wenn man zum Beispiel einen Wert aufruft, den es nicht gibt. Oder wenn man eine Operation wie Addition ausführt, also A plus B zum Beispiel. Und das sind jetzt A und B sind jetzt zum Beispiel Tabellen, aber dann kann man durch diese Meta-Tabellen kann man dann ansagen, wie er sich verhalten soll. Und darüber kann man auch jetzt zum Beispiel Vererbung realisieren, wie es hier gezeigt ist. Und zwar ist dieser Hook-Index wird dann ausgeführt, wenn man versucht, auf ein Item zuzugreifen, eine Tabelle, die es noch nicht gibt. Also in dem Fall, wenn man zum Beispiel Also setzt man jetzt, wenn man jetzt ein neues Objekt kreiert, dann setzt man das auf die A-Klasse. Okay, dann muss ich nochmal was dazu sagen. Okay, sorry jetzt. Also das A-Doppelpunkt-New, also A-New ist das gleiche wie, es ist einfach nur Syntactic Sugar für A-New-A. Also wenn man es aufruft und bei der Definition, bei der Funktionsdefinition ist das gleiche, wie dann steht dann das Self dran. Also das untere ist die Funktionsdeklaration und das obere ist der Aufruf. Das ist einfach nur Syntactic Sugar, um das Ganze ein bisschen einfacher schreiben zu können. Das heißt, das hier oben, das A.new ist eigentlich das dann Self, O steht da eigentlich. Das heißt, Self zeigt selber auf dieses Groß A. Und damit ist es sozusagen der Parent, die Klasse. Und wenn ihr dann eine Methode oder einen Wert nicht existiert in dem Objekt, dann geht er auf die geübergeordnete Klasse, also auf das A. Soweit einigermaßen klar? Okay. Ups. Genau, und dann kann man zum Beispiel hier ein A mit new aufrufen und wenn man dann print macht, der print wird auch jetzt hier schon definiert, wenn man mit print, dann printer einfach diesen Wert, den A mit sich bringt, also hello, I'm A.
Du musst deine eigene Variablenreferenz in die Metatable reinschreiben, wenn ein Objekt wirklich existiert.
Du musst deine eigene Variablenreferenz in
Metatable.
So pro Tabelle. Also ein Objekt ist sozusagen eine Tabelle. Alles in Lua ist alles eine Tabelle. Entweder, also es gibt andere Werte, aber entweder es steckt in der Tabelle oder es ist eine Tabelle. Sogar das Environment drumherum ist auch eine Tabelle. Wenn man Imports macht, ist auch eine Tabelle. Alles ist eine Tabelle. Und jede Tabelle hat so eine Metatabelle. Und für jede Tabelle kannst du eine eigene Metatabelle angeben. Genau, dadurch machst du die Vererbung. Du sagst dann sozusagen hier, du sagst dann hier, wenn du ein neues Objekt kreierst, dass er alles standardmäßig mal von dem Parent, von der Klasse nehmen soll. Das machst du dadurch, indem du für das neue Objekt ist O. Also wir haben jetzt sozusagen die Instanz O von der Klasse A. Für die Instanz O setzen wir jetzt A, dass A die Metatabelle ist. Und wenn man auf die Instanz O zugreift und eine Funktion aufruft, die in O selber nicht definiert wurde, dann nutzt er, also das ist dann mit der Zeile hier, dann nutzt er diese Funktion von der A-Klasse, also von der Klasse. Das ist mehr oder weniger, was hier steht. Und das kann man halt ganz halt weiter treiben. Zum Beispiel habe ich hier nochmal einen Zwischenschritt gemacht. Also B ist eine Subklasse von A. Also vererbt er, also wenn man eine Instanz von B macht, vererbt er von A und von B rekursiv. Und das habe ich dann hier unten noch, also einmal A und einmal A und einmal B instanziert. Wenn man das halt ausgibt, dann sieht man, dass er halt die entsprechenden Werte ausgibt. Ja, ist ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen konfus und kompliziert so auf die Schnelle. Da gibt es, wenn wer sich ein bisschen mehr dafür interessiert, es gibt ein sehr gutes Wiki zu Lua. Es gibt auch von dem Roberto, also der Hauptentwickler mehr oder weniger, das Buch Programming in Lua. Das gibt es auch in Deutsch. Kann ich sehr empfehlen. Und es gibt die Vorgängerversion für 5.1 gibt es auch frei online zur Verfügung. Die ist mehr oder weniger akkurat noch, also es hat sich nicht so viel geändert in der Zwischenzeit. Also die kann man sich auch anschauen. Dann gebe ich jetzt aber wirklich endlich mal an Simon weiter, weil sonst wird es heute Abend nichts mehr. Genau. Ja. Also, ja, gut, ich habe jetzt gedacht, okay. Also natürlich, wie in fast jeder Skriptsprache sind Semikolons nicht nötig. Man kann sie angeben, wenn man will, muss aber nicht. Es gilt sogar, wenn man mehrere Statements in einer Zeile schreibt, dann kann man die Statements hintereinander schreiben ohne Semikolon. Das geht sogar auch.
Hallo. Okay. Ja, der Projektor hat ein bisschen eine niedrige Auflösung, aber ich glaube, das klappt schon irgendwie. Der Terminal mag das Resize nicht oder nicht so richtig. So, ja, ich habe das neue Lua, weil Arch Linux halt immer die neuesten Pakete ausliefert, ist ab und zu ein bisschen ein Nachteil, weil ihr könnt euch vorstellen, es gibt für diese Programmiersprache einen ganzen Haufen Module, Wrapper, Bibliotheken und die müssen halt von Version zu Version ebenfalls mitportiert werden, weil sich auch intern was ändern kann. Und deswegen hat man zum Beispiel das Problem, dass die Krypto-Bibliothek, also ein Wrapper für OpenSSL, gerade unter Lua 5.3 noch nicht funktioniert, aber unter 5.2, 5.1 und allen anderen noch super funktioniert. Das hat man halt davon, wenn man seine Sachen weiterentwickelt, der Rest muss halt auch irgendwie portiert werden. Wir hatten es gerade eben von Metatables. Es gibt die Funktion getMetatable. Machen wir mal eine leere Tabelle. Ach, genau. Wenn man die Metatable von einer leeren Tabelle oder von irgendeiner Tabelle aufruft, die nicht mit einer Metatable versetzt ist, kommt da meistens nil zurück. Das sind Standardtabellen ohne irgendwelche übergeordneten Funktionen, die sie von irgendwas vererben. Und wenn man jetzt dieses setMetatable-Kommando aufruft, setzt man quasi eine Metatabelle für diese Tabelle ein und vererbt quasi dieser Tabelle Eigenschaften im Sinne von irgendwelchen Feldern oder überladenen Funktionsaufrufen an diese Tabelle. Man kann beliebig viele Metatabellen bauen, aber man und die dann an Tabellen weitervererben. Ja, genau. Mit Metatabellen. Man kann damit Variablen vererben, also man kann effektiv sowas wie Objektorientierung damit bauen. Aber es ist ein bisschen universeller. Und da kann man wahrscheinlich noch deutlich mehr hinhacken. Es ist einem nicht fest vorgegeben, wie man damit Objektorientierung baut, obwohl es Standardwege gibt, das zu tun. Also die ganzen Examples sind damit gebaut und irgendwie hat sich da so ein bisschen was als Standard durchgesetzt, aber es ist jetzt nicht so verpflichtend. Ja, ich habe Internet. Ja, Quatsch. Ja, das habe ich hier unten eigentlich auch schon mal offen. Ja. Ja. Zu der Dokumentation. Hier oben sind die Sachen dokumentiert, die zu Lua, zur Skriptsprache selber sind. Also wenn man in Lua programmiert und hier unten fangen dann an, die C-Funktionen dokumentiert zu werden. Also das sind alles Links, wie man Lua dann innerhalb von C benutzt. Auf was wolltest du gerade raus? 2.4 Metatable in Methods. Okay. Ja, genau. Wenn man als Metatable diese Funktionen setzt, also sowas wie add, sub, mul, dann kann man die, und man setzt bei seiner Tabelle diese Metatabelle als Metatabelle ein, dann kann man diese Funktionen, also dieses Add im Sinne von ich mache ein Plus zwischen zwei Objekten mit demselben Typ, dann benutzen. Wenn man andere Typen benutzt, man kann die Typen abfragen. Dafür war dieses Type-Kommando da. Und dieses Type-Kommando empfiehlt sich, wenn man etwas baut mit User-Input, um zu überprüfen, was man da gerade reinkriegt. Also Type spuckt in der Regel sowas aus wie Number, String, User Data, Table. Das ist wichtig, wenn man irgendwas hat, wo ein User Zeug eingeben kann. Man muss ein bisschen validieren, was man da so reinkriegt. Vorher war die Frage, wie verarbeitet man denn Binärdaten? Die Antwort mit Strings, beziehungsweise dieses Zeichenketten-Ding ist so oft gebohrt, dass du damit auch Binärdaten irgendwie sinnvoll verarbeiten kannst. Dazu gibt es einen extra Artikel auf dieser Lua-Seite. Du musst es nicht über User Data irgendwie mappen. So. Wir hatten. Ja?
Wenn ich mir das so vorstelle, dass man eine Tabelle weiß, ein eigenes Function braucht sozusagen, mitgeliefert für Addition. Mhm. Das macht die Interpretation extrem schwer.
Genau. Ja, so ungefähr. Ich habe hier noch diesen Vergleich offen liegen. Die Geschwindigkeit von verschiedenen Skriptsprachen oder generell Programmiersprachen so im Unterschied, das ist jedes Mal dasselbe Programm. Einmal hier zum Beispiel dieser Sudoku-Solver. Lua ist, man kann es gut sehen, Lua, das ist hier, schneidet da eigentlich relativ gut ab, so im Gegensatz zu diesen Pythons. Ich habe über diesen Vergleich übrigens was gefunden, nämlich dass es für Lua ein LLVM-Frontend gibt, sodass man Lua kompilieren kann. Das wusste ich vorher noch nicht. Also direkt auf Maschinenebene runter. Ich wusste, dass es einen Just-in-Time-Compiler gibt, aber ich wusste nicht, wie der intern läuft oder ob der noch irgendein Runtime-Environment braucht. Hier drüben hat es noch ein paar andere Sachen, sowas wie Matrix-Multiplikation. Moment, ich sehe gerade dieses. Meinen unteren Scrollbalken nicht und ich weiß nicht wieso. Ach. Jetzt. Das drüben ist so ein Vergleich für Matrix-Multiplikation. Da schneidet es halt auch richtig gut. Aber also wir haben hier so einen Vergleich mit Mono, C-Sharp, C. Und das hat halt irgendwie, wenn man Lua Just-in-Time compiled, genau, für Zeit von 2,2 Millisekunden. Und das sieht irgendwie relativ ähnlich aus wie hier mit C gebaut in GCC. Oder ja, sogar schneller wie Google Go. Und hier unten sind halt noch ein paar Sachen wie Geschwindigkeit mit regulären Ausdrücken oder ja, reguläre Ausdrücke als Pattern Matching. So. Cool. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, wie benutze ich Lua, wenn ich eine C-Applikation habe? Man möchte ja irgendwie Moment. Ich sehe das hier gerade ein bisschen schlecht. Ja. Man möchte irgendwie sein Programm, wenn es jetzt um was Größeres geht, mit einem Scripting-Interface versehen, um interaktiv Dinge auszuprobieren und zu testen. Natürlich kann man selber eine Eingabe schreiben und dann Zeugs parsen, aber wenn man Lua hat, geht das deutlich einfacher und schneller. Man möchte ja, wenn man seine Anwendung oder seine Bibliothek wrappt, erstmal Funktionen in Lua bereitstellen, um die aufzurufen und zu testen. Das läuft in der Regel so, also ich habe hier eine Funktion erstellt, die heißt Hello. Kannst du die Farbe aus dem Editor rausnehmen. Boah, das habe ich noch nie versucht. View, da wird es doch irgendwas. Oh, ja. Edit, Set Preferences. Hier.
One byte.
Okay. Schön wär's gewesen. Besser?
Ja, besser.
Okay. Ich habe hier eine Szene-Funktion deklariert, diese Funktion Hello. Man muss vielleicht sagen, wenn man komplett in C++ programmiert hat, muss man noch ein paar Wrapping-Funktionen bauen, weil wenn man eine Funktion in Lua anbieten möchte, muss die als Eingabeargument in Lua-State übernehmen und einen Int als Rückgabewert haben. Der Int ist die Anzahl der Rückgabeargumente. Was in Lua nämlich auch toll ist, man kann beliebig viele Variablen zurückgeben. Das macht man dann mit Kommas, also ich habe dann A, B ist gleich Funktionsaufruf. Was diese Funktion hier tut, ist folgendes. Es nimmt den obersten Wert von diesem Lua-Stack weg und sagt, konvertiere mir das in einen String. In C kann man natürlich auch prüfen, um welchen Typ es sich handelt oder um was für eine Art von Tabelle. Ich habe das jetzt hier mal, um das kompakter zu halten, weggelassen, aber das steht ebenfalls in dieser Funktionsdokumentation drin, wie man das bedient. Da schaut man einfach, okay, ich habe hier, wie viele Einträge liegen denn gerade auf meinem Stack oben drauf, dann sind das, was weiß ich, so viel wie alte Argumente gepasst worden sind. Dann muss man übrigens beachten, es ist ein Stack, das heißt, die Argumente liegen verkehrt rum drauf, wie man sie eingetragen hat in seinem Funktionsaufruf. Und dann kann man halt gucken, okay, was für ein Typ hat dieser Eintrag. Und dann kann man den in C-Variablen umkonvertieren, in dem Fall mit Lua2String. Ich möchte mit dem Index 1 anfangen, also dem obersten, und mache dann eine Ausgabe, damit ich hänge das hier in den Print finden dran. So, wenn man jetzt diese Funktion überladen möchte, muss man sich erstmal einen neuen Lua-State generieren. Dieser Lua-State, das ist für diese komplette Skriptsprache eine Struktur, in der das Ganze verarbeitet wird und die von diesen ganzen Funktionen benutzt und aufgerufen wird. Also ich nehme an, das ist die Zustandsmaschine vom Parser, das ist der komplette Stack, die Tabellen für die Tabellen für die Metatabellen, die Tabellen für die Funktionen, alles was so global rumfliegt. Und dann kann man da eine Datei reinladen, die wird dann geparsed. Das Ding schmeißt einen Rückgabewert, wenn er die Datei nicht öffnen kann oder wenn er direkt irgendwelche Syntaxfehler findet, die richtig grob das Ding verletzen. Als nächstes habe ich hier dieses OpenLibs, das ist dazu da die Standardbibliotheken quasi für dieses Lua-Skript, das ihr dort ausführt, zu aktivieren. Das heißt, ich muss diese Bibliotheken halt einmal laden lassen und ich registriere eine eigene Funktion. Zum einen habe ich hier diesen Lua-State, dann wie diese Funktion innerhalb von meinem Lua-Skript oder generell von der Lua-Seite aus heißen soll, in dem Fall nur Hello, und natürlich ein Pointer zu der Funktion, wie sie in C ist. Lua pcall steht für Lua protected call, das heißt, ich fange an, den obersten Eintrag meines Lua-Stacks abzuarbeiten, P für Protected, das heißt, wenn dieses Skript abstürzt, stürzt nicht mein komplettes Programm ab, sondern nur dieses Skript und ich kriege hier eine Fehlermeldung zurück, die liegt auf dem Indexeintrag -1. Ich kann das mit Lua2String hier in dieses Printframe konvertieren und kriege dann die Fehlermeldung ausgegeben und breche das Programm ab. Ja?
Ist das so eine Form von Try-Catch-Clause, die man normalerweise so kennt wie in Java?
Ja, genau. Wenn ich einen Block Lua-Code ausführen lasse, ist das quasi das Catch für alles. Wenn es normal durchläuft, dürfte da kein Rückgabewert kommen. Es kommt nur ein Rückgabewert. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist und die Fehlermeldung kriegt man dann mit diesem ToString. Das heißt, ich führe das Skript jetzt aus. Und danach habe ich gedacht, wir bauen es mal andersrum. Nämlich, ich nehme eine Lua-Funktion, die in dem Skript vorhin deklariert worden ist, und möchte die von der C-Seite aus aufrufen. In dem Fall gibt es dieses getGlobal, das heißt, er schaut in dieser Funktionstabelle nach, wo finde ich diese Funktion, wenn ja, lege ich die oben auf den Lua-Stack und unten mache ich wieder mit pcall den Aufruf, er soll mal anfangen, den Stack abzuarbeiten. Das heißt, ich rufe quasi, also ich gebe von der C-Seite aus vor, welche Lua-Funktion aufgerufen werden soll und lasse es dann anlaufen. Wenn man dem noch Argumente hinzufügen möchte, dann muss man da halt ein paar Sachen auf den Stack pushen. Dafür gibt es auch C-Bindings, aber die habe ich gerade hier nicht offen. Ich möchte das jetzt einmal kurz vorführen. Wenn man das kompilieren möchte, muss man ein -l Lua angeben, -o, genau. Das Skript, das ausgeführt wird, ist das, wo habe ich es? Test.lua. Test.lua müsst ihr auch noch irgendwo rumgucken. Ja. Test.lua. Test.lua ruft die Hello-Funktion auf, die ich von C aus übergeben habe, und stellt selber eine Funktion bereit, nämlich die Lua-Function, wie ich sie genannt habe. Das ist jetzt total einfallslos, aber hey. .slash wrapper. Genau. Er ruft als erstes die von Lua aus die C-Funktion auf und umgekehrt. Jetzt kann man natürlich da ein bisschen Schabernack mit den Typen treiben und sagen, haha, du machst dir doch ein ToString und was passiert, wenn ich hier eine Zahl eingebe? Das geht auch. Diese Wrapping-Funktionen sind so gedacht, dass wenn da ein Typ oben dran liegt, der nicht dem entspricht, also wenn ein Typ oben dran liegt und ich sage ToString, dann kann ich den bedingt natürlich zu Strings konvertieren. Bei Zahlen geht das relativ einfach, bei Tabellen zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Das muss dann, wenn ich das noch richtig weiß, innerhalb von dieser Umgebung gegeben sein. Du kannst wahrscheinlich auch selber Funktionen bauen, die das irgendwie wrappen können, also dass du ToString für irgendwelche Tabellen benutzen kannst. Wenn ich das jetzt mal mache, ohne da irgendwas drin gepfuscht zu haben und eine Tabelle übergeben, müsste da eigentlich ein Nil stehen. Ja, genau. Das heißt, das ToString returnt Null Pointer und mein Prinf konvertiert den Null Pointer hier in die Zeichenkette rein. Also wenn man C wrappt, sollte man auf jeden Fall immer die Typen prüfen, weil sonst kann halt sowas mal passieren. Und wenn man dann sagt, ja, ich mache ein ToNumber und mache damit eine Vorschleife, dann kann das halt schon kaputt gehen. Deswegen, gerade wenn man von dem Umgang, ja?
Was ist, wenn ich da zu viele oder zu wenige Argumente rein
tue? Dann crasht dieser Lua-Stack, deswegen machst du diesen Protected Call. Dann macht er diesen Funktionsaufruf und da sind keine Argumente da und dann sagt er, zu wenig Argumente für die Funktion. Also, kann ich machen. Die Funktion verlangt jetzt ein Argument. So von C-Seiten. Ups. Das heißt, wenn ich hier keins mache, müsste er theoretisch... Ja. Ja, da steht Nil drin. Genau. Ich könnte mehr Argumente machen. Dann nimmt er das erst. Stimmt, das muss man auch noch machen von der C-Seite aus. Man muss die Anzahl der Argumente natürlich auch prüfen. Also das Rappen ist eigentlich relativ simpel, nur wenn man das für ganze Klassen oder riesige Programme schreibt, dann dauert das eine Weile und es gibt tatsächlich schon automatisierte Rap-Mechanismen, wo man sagt, ja, Funktion, 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 mach mal. Das hat dann irgendwas mit irgendeinem Präprozessor zu tun, der guckt, was für Typen stehen da dran. Ist ein bisschen komisch. Wenn man es von Hand macht, geht es auf jeden Fall auch ganz ordentlich. Das braucht halt ein bisschen Platz. Okay. Ich habe mich ein bisschen mit diesem Mikrocontroller auseinandergesetzt, der ESP8266. Das ist... Moment, ich habe da sogar irgendwo ein Bild offen. Genau. Das ist ein Mikrocontroller. Und für den gibt es eine Firmware, in die der Lua-Interpreter und Compiler direkt eingebettet sind. Der Lua-Compiler ist nur dazu da, Lua-Code in irgendeinen Bytecode zu übersetzen, den der Lua-Interpreter schneller fressen kann. In der Standardauslieferung kriegst du diesen Chip hier und noch dazu aufgelötet 4 MB SPI-Flash. Du kannst den während der Laufzeit editieren und verändern. Das Board gibt es in Haufen Ausführungen, Farben und Formen. Also das ist irgendwie mit Onboard-Antenne, das ist ohne und die haben halt wenig Pins. Aber das Ding hat an sich, wenn man das expandiert, einen ganz, ganzen Haufen Pins. Das ist toll. Man hat WLAN, man hat Lua und man hat Low-Level-Ausgabemöglichkeiten. Und das ist ganz toll, wenn man irgendwie Sachen fernsteuern möchte und halt ganz coole Dinge basteln will. Ich habe das da mal angeschlossen, also wenn man das flashen möchte oder wenn man da auf die Lua-Konsole direkt auf den Chip zugreifen möchte, braucht man so einen USB-UART und kann den dann an dem Chip anklemmen. Es gibt das Ding ja auch als Arduino, also da ist dann gleich der USB-UART mit angebaut und mit ganz, ganz vielen Pins. So, /dev/TTY USB 0. Das hinten ist die Baudrate. Das Problem ist, ich habe das hier lose mit Kabeln zusammengesteckt. Wenn man das lose mit Kabeln zusammensteckt, dann kann es sein, dass der Chip nicht... ich weiß wieso. Genau. Node.restart. So. Also diese Konsole hier ist gerade auf diesem Chip und ich kann auf diesem Chip direkt arbeiten. Ich habe mir ein paar Funktionen von dieser Firmware nochmal gerappt, um mir so ein bisschen Unix-artige Kommandozeile hinzulegen. Aber an sich hat das Ding ein ganz, ganz schönes Interface und es gibt auch Bibliotheken und Steuersachen für jeden Scheiß. Also von JSON über Ansteuerung von den Haufen Sensoren und Mikrocontroller über eine kleine Kryptobibliothek, HTTP, ein kleines Dateisystem auf dem Flash-Speicher. Man kann den Analog-Digital-Wandler auf dem Chip ansteuern, irgendwie PWM machen oder einfach nur auf den Pins 3,3 Volt oder 0 Volt anlegen lassen. Ganz, ganz viel Bastelzeug und halt auch das WLAN-Modem. Um mal zu zeigen, wie schön es ist, da das mit Lua zu bauen. Ich habe neulich, wo ich im Freiraum war, eine Steuerung gebaut für eine Tür. Und zwar, man soll sich per WLAN zu diesem Controller verbinden können und dann auf dem Handy eine Webseite aufmachen können und damit soll dann und da auf einen Knopf drücken können und das soll dann den Summer von der Tür kurz aktivieren. Hier sieht es dann halt wie folgt aus. Ich stelle mir einen Server, das ist effektiv irgendwie einen Listener auf den Port 80 und wenn der erstellt worden ist, werden hier folgende Funktionen aufgerufen. Also wie ihr seht, das Ding kann Lambdas, das heißt, ich kann Funktionen hier reinschreiben, ohne die irgendwo separat deklarieren zu müssen mit einem Namen. Er hört auf Port 80 und wenn das ganze Ding erstellt worden ist, ruft er die Funktion auf. Und ich baue mir hier zum einen einen Event-Handler on receive. Und sobald ich irgendwas empfange, wird halt diese Lambda-Funktion hier aufgerufen. Das ist alles hier. In der läuft es wie folgt. Ich suche nach get/action. Normalerweise bei einem HTTP-Request steht normalerweise in der ersten Zeile get, dann der Dateipfad und dann irgendwie die HTTP-Version. Ich ignoriere mal die HTTP-Version, weil jeder Browser frisst das irgendwie, wenn ich mit HTTP 1.1 antworte. Das ist zwar jetzt nicht standardkonform, aber es funktioniert. Dann prüfe ich, habe ich das gefunden? Ich frage explizit nach diesem, oder möchte diese /action finden, weil das ist die Webseite, die aufgemacht wird, wenn ich diesen Button drücke. Wenn ich diesen Button nicht drücke, ruft er die normale Seite aus und er liefert wie immer hier hinten die Webseite aus. Ansonsten, wenn er dieses Action findet, das heißt, wenn jemand auf den Knopf gedrückt hat, macht er den Debug-Print, den ich eigentlich mal rausnehmen sollte, setzt das den GPIO4 auf High, also auf 3,3 Volt, wartet dann 1 Million Mikrosekunden, was effektiv eine Sekunde, das heißt, er summt es irgendwie eine Sekunde lang an und dann legt er das Ganze wieder auf Low. Um das zu bauen, hängt hinten noch an dem Mikrocontroller dann ein Relais dran.
Heißt das, dass der Webserver dann eine Sekunde nicht erreichbar ist?
Nein, der ist dann... Das ist asynchron. Diese Funktion wird aufgerufen, wenn da was reinkommt. Das dürfte nicht hängen. Also wir können es ja mal mit mehreren Geräten probieren, aber theoretisch müsste es gehen. Und so einfach hat man schnell einen Mini-Webserver gebastelt. Klar, der macht kein HTTPS, der liefert nicht unterschiedliche Dateien aus, aber das ist sowas Handgehacktes. Es gibt auch noch für diesen Mikrocontroller, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, einen Webserver. Und ursprünglich hieß es von dem Hersteller, ja, das wäre doch ein totaler Missbrauch von diesem Chip, auf dem den Webserver laufen zu lassen. Und der Entwickler von dem Webserver hat gesagt, let the abuse begin. Und hat dann einfach einen Webserver in Lua dafür geschrieben. Finde ich irre cool. Wenn man den sich anguckt, das ist echt schön einfach gebaut. Man kann mit dem Mikrocontroller und diesem Lua-Interface dafür echt viele Sachen ziemlich schnell bauen. Also, warte mal, wo war es denn? Ah ja, die Beispiele, die sie mit dem Controller ausliefern, ist sowas hier. Ein Telnet-Interface für den Mikrocontroller, dass man sich per WLAN zu diesem Controller verbinden kann und nicht per USB-UART am Controller stecken muss, um auf der Lua-Konsole tippen zu können. Natürlich sollte man nicht im Produktivbetrieb nutzen, weil es ist unverschlüsseltes Telnet und da Zeugs einzuschleusen, das könnte man ja tun. Genauso wie das Beispiel mit diesem E-Mail-IMAP, das läuft auch alles total unencrypted, also man setzt hier oben irgendwie Benutzername, Passwort, setzt eine SSID für das WLAN und sowas und fängt dann an, irgendwie ungecrypted Mails mit Passwort rauszupumpen. Also das Internet of Things ist ganz schön, aber man sollte gucken, was die Funktionen eigentlich machen, bevor man da seine Credentials reinschreibt. Weil das sind so Example-Sachen, die man einfach sagen könnte, ja cool, da gibt es auch schon E-Mail dafür, lass das mal benutzen. Ich rate davon ab. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwann mal angefangen habe, dieses Telnet-Modul durch ein selbstgebautes SSH-Modul zu ersetzen. Ich weiß, so Krypto-Protokolle selber zu schreiben, das ist irgendwie... Das sollte man nicht machen, nicht für den Produktivbetrieb. Ich habe gesagt, okay, ich benutze das, was in der Krypto-Bibliothek schon drin ist und versuche mir da mal was zusammenzubasteln. Das funktioniert auch halbwegs anständig und basiert irgendwie darauf, dass ich symmetrisch verschlüsselte Befehle hin und her schiebe und das Ganze mit einem HMAC signiere. Natürlich, wenn ich meinen Schlüssel verliere, ist das komplette Ding kaputt, aber ist es immer noch besser wie ein Telnet. Wir können uns das hier vielleicht mal ein bisschen anschauen. Nehmen wir uns das hier, also das hier ist einfach, die bauen hier einen Haufen lokale Variablen. Also, der hat das wahrscheinlich auch mit einer Metatabelle gebaut. Nein, nicht mal. Cool. Der benutzt auch wieder dieses Netzwerkmodul, also dieses NetCreateConnection, das ist in dem Fall die Client-Seite und dann gibt es wieder ein OnReceive und ein OnConnection, also sobald die Verbindung halt da ist. Und das Receive ruft die Display-Funktion auf, die liegt hier oben, Print Response einfach nur und das Connected ruft dieses Connected hier auf. Das wartet eine gewisse Zeit und dann ruft es dieses Do Next auf. Das heißt, irgendwie in ein paar tausend Millisekunden, nachdem die Verbindung entstanden ist, fängt er dann halt an, sein SMTP zu schreiben. Also er baut hier einen String zusammen mit Hello, IP-Adresse, dann das Authentication-Login, dann schickt er da seine E-Mail-Adresse, sein Passwort, dann ein Mail-From, ein Recipient, dann die Daten, die in dieser Mail-Funktion drin stehen, oder? Ja, genau, in dieser Mail-Funktion drin stehen, und schiebt das Ganze dann zum Socket raus. Punkte ist der überladene Operator für Strings zum Konkatenieren. Also mit zwei Punkten kann man Strings konkatenieren, man kann den Operator aber auf seine eigenen Objekte irgendwie überladen. Ja, genau. Ja?
Darin könnte man doch jetzt so ganz nett so ein kleines Spamboard in Hardware bauen.
Ja, genau.
Ohne Authentifizierung, und wenn man WLAN-Schlüssel weiß oder das unverschlüsselt ist, dann stecke ich da eine kleine Batterie in das Ding und deponiere es irgendwo.
Du könntest mit einem Kaugummi hinten drauf eine Knopfzelle kleben und es würde ein paar Stunden halten. Das Ding braucht sehr wenig Strom. Ja, würde gehen. Wäre ein Spambot in Hardware. Das Teil ist echt cool, wenn man irgendwas bauen möchte und fernsteuern möchte. Die Reichweiten sind auch ganz ordentlich. Also man kriegt ja schon im freien Feld ein paar hundert Meter hin im Gebäude. Ja, durch ein paar Wände geht's, aber irgendwann man hat halt WLAN auch seine Reichweitenprobleme mit den hier standardisierten Sendeleistungen. An die kleineren Module gibt es auch noch so einen kleinen Anschluss, wo man noch große Antennen dranhängen kann. Dann kriegt man die Reichweite vielleicht sogar noch ein bisschen besser hin. Ja?
Kann es sein, dass die WLAN-Probleme, die ich vorhin hatte, mit deinem Teil
zusammenhängen? Nein, das Ding erstellt gerade gar kein Netzwerk oder versucht sich auch gerade so kein zu verbinden. Das muss ich dem explizit sagen. Nein, das Teil ist nicht mit Eduraum verbunden. Ja genau, etwas kompliziertere WLAN-Geschichten wie unser Uni-Eduraum macht dieser ESP zum Verbinden leider nicht mit, weil du kannst nur dieses einfache WPA2-Passwort-Dingsens benutzen und natürlich etwas niedrigere Kryptostandards. Aber alles Weitere mag das Ding dann irgendwie doch nicht, weil es keiner dafür gebaut hat, weil das halt irgendwie der Regelanwendungsfall ist. Das Tolle ist, wenn man jetzt hierfür in Lua Code schreibt, also für diesen Mikrocontroller, läuft das mit echt angenehmer Geschwindigkeit auf dem Chip. Und wenn man es noch schneller haben möchte, kann man vorher den Lua Compiler drüber laufen lassen und dann spart man sogar Platz auf dem Flash-Speicher. Es ist sehr angenehm, Lua auf dem Mikrocontroller zu benutzen. Es ist super zum Prototypen, wenn man über die Konsole auf dem Teil ist. Man sieht, was kaputt geht oder nicht und kann einfach mal drauf losmachen und andere Hardware damit debuggen. Es macht super viel Spaß, es ist viel frustfreier wie C. Ich meine, wenn man anfängt, einen Mikrocontroller anzusteuern mit Assembler oder sowas, dann versucht man sich relativ schnell auf eine nächsthöhere Programmiersprache hochzubauen wie C. Aber auch dann muss man noch ziemlich viel Fachwissen über die einzelnen Ausbauten wie das Speichermapping machen, also was liegt auf welcher Speicherbank, wann darf ich da zugreifen, wann muss ich da irgendwelche Wechsel initialisieren. Auch darum muss man sich dann immer noch kümmern. Wenn man dann aber anfängt, sowas wie Lua an dieses C anzuflanschen, also die Abhängigkeiten für Lua sind relativ klein, man braucht eine minimale C-Bibliothek und schon funktioniert das, dann kann man einfach drauf losarbeiten. Klar, man muss für die etwas komplizierteren Hardware-Module immer noch in C eine Ansteuerung schreiben. Aber man kann ziemlich einfach darauf losprototypen und man kommt ziemlich schnell vom total verkrampften Scheiße, warum funktioniert das nicht und kacke, meine Speicherstruktur initialisiert sich nicht richtig zu oh schön, ich tippe das jetzt ein, ich habe jetzt eine Tabelle, ich gehe die Tabelle durch und oh, ich möchte noch eine größere Datenstruktur haben, dann funktioniert das einfach. Es ist sehr frustfrei mit Lua zu programmieren, habe ich halt festgestellt, weil es gibt nicht viele Hindernisse, die einem der Compiler in den Weg wirft. Man muss auf nicht so arg viel achten. Man kann einfach drauf losprogrammieren und sieht dann, wohin es einen führt. Das mag man vielleicht nicht direkt in den Produktiveinsatz werfen. Natürlich muss man da vorher ein bisschen noch schauen, dass die Argumente die richtigen Werte haben und sowas. Und man sollte nicht jeden Code-Fitzelchen gleich in Produktivbetrieb nehmen, aber es ist so an sich macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß. Was habe ich denn noch so vorbereitet? Ja genau, ein bisschen auf den Controller wollte ich noch ein bisschen rumhacken. Und zwar, ich habe mir mit dieser Firmware noch ein paar Unix-Kommandos gebaut, weil ich zum Debuggen da ein bisschen gewohnter an die Sache herangehen wollte, sowas wie einen LS, das zeigt mir alle Dateien, die auf diesem internen Flash-Speicher drauf sind. Ich habe mir einen Cut gebaut, mit der ich, was weiß ich, die index.html abrufen kann. Ich habe mir einen Editor gebaut, den ich allerdings vorhin kaputt gemacht habe. Der funktioniert ein bisschen ähnlich wie der Add, also es ist ein Zeileneditor, weil ich über dieses UART-Ding keine Backspace-Base oder sowas mehr transportieren kann. Genau. Also ich glaube, das ist auch schon ein bisschen Vergewaltigung von dem, was mit dieser Firmware eigentlich gedacht ist, aber ich finde es zum Debuggen sehr, sehr praktisch, da ein paar Unix-Kommandos zur Hand zu haben. Das ist jetzt nichts so Unix-artiges, aber das ist sehr praktisch, wenn man irgendwie was angeschlossen hat und gerade gucken möchte, wie sehen die Zustände auf den Pins gerade aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wechsle gerade immer ein bisschen zwischen. Ich schreie hinter dem Raum und das Mikrofon fängt meine Stimme auf.
Das hängt davon ab, wie weit du den Kopf nach oben
deckst. Ja, das ist ungünstig. Muss ich jetzt immer so hinstehen damit?
Nein, eben nicht. Bleib ganz normal. Das
okay. Passt schon. Cool. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich das anzuschauen, wenn man gerade irgendwas mit Mikrocontrollern anfangen möchte, weil es ist nicht so frustrierend wie C. Es gibt auch übrigens die Arduino-Library für diesen Chip und der Chip an sich ist sehr billig, also wir reden hier vom Modul mit 1,50 Euro, 1,60 Euro, wenn man es mit USB-Anschluss haben möchte, vielleicht mit 3 Euro. Also wunderbares Bastelteil, das hält einen viele, viele Stunden wach. Okay, wenn man Lua auf dem Desktop-Rechner benutzt und entwickelt, gibt es noch einen, ich will es nicht Paketmanager nehmen, einen Modulmanager für Lua, das ist Lua Rocks. Man findet bei Lua Rocks so viele Bibliotheken und Sachen, das ist fast wie bei Python. Man sollte sich, wenn man anfängt, irgendwas zu bauen, vorher mal durchlesen, was es dazu schon auf Lua Rocks gibt, bevor man zum Beispiel anfängt, sich einen Parser für CSV-Dateien zu schreiben. Da guckt man lieber da rein, da gibt es nämlich schon Implementationen dafür, das spart ungeheuer Zeit. Das habe ich damals, wo ich Python angefangen habe, auch entdeckt. Viele der Sachen, die ich angefangen habe, von Hand zu implementieren, das ist so eine alte Gewohnheit aus C, kann man eigentlich lassen und fängt dann an, halt so Bibliotheken zu nutzen, weil es für jeden Krempel da was Schönes gibt. Ja? Das ist so, wenn du Lua-Module installierst, hast du zwei Seiten. Entweder du hast einmal Skripte, da ist egal, wo sie liegen, du musst sie halt irgendwann mal selber in dein Programm einfließen lassen, also du musst dann irgendwann mal sagen, require und dann die Datei. Oder es sind tatsächlich C-Module, also Sachen, die irgendwann mal für die Plattform geschrieben worden sind und die dieser Lua-Interpreter laden muss, dann sollten die in einem Verzeichnis liegen, wo er das auch direkt tut. Wo man das direkt hin installieren kann, das kann ich mal schauen. Also effektiv macht das Teil irgendwie einen WGET und fängt an, das Zeug zu entpacken. Da gab es eine Manpage dafür. Ich glaube, das kannst du mit diesem To machen, aber... Ja... Du kannst es auch nur downloaden und wahrscheinlich dann selber entpacken. Das sind einfach nur, ich glaube, tal.gz-Dateien. Du kannst sie auch von Hand vom Ding runterladen. Man kann in den Einstellungen von Lua Rocks einstellen, für welche Lua-Version er dieses Zeug runterladen und installieren soll. Man kann nämlich auf dem Rechner mehrere Lua-Versionen parallel installiert haben. Ich habe gerade Version 5.1 bis 5.3 auf meinem Laptop drauf. Und wie gesagt, Version 5.3 hat noch nicht vollen Support für die meisten Bibliotheken, sondern halt nur 5.1 oder 5.2. Ja? Üblicherweise sowas wie MIT oder GNU-GPL. In den Paketen drin ist schon eingetragen, unter welcher Lizenz das Paket steht. Das heißt, wenn du dieses Paket runterlädst, wird es dir angezeigt, unter welcher Lizenz das Paket steht. Und ich glaube, du kannst beim Installieren sogar danach filtern. Funktionieren tut das wie jeder normale Paketmanager. Du sagst sudo lua rocks install Paketname, drückst Enter, das Ding rattert einmal durch und du hast dann dein Paket da liegen. Und ich habe festgestellt, viele der Sachen, die sie in diesem NodeMCU-Teil eingebettet haben, also NodeMCU ist die Firmware, die auf dem ESP gerade läuft, haben die aus diesem Standard-Repertoire geholt und man kann auf der Computerseite ganz normal auch so arbeiten. Also ich habe das festgestellt, ich habe mit diesem Chip wirklich wieder angefangen einzusteigen und dann so, ach cool, das gibt's auch auf dem Desktop, und habe dann dort angefangen, auch ein paar Sachen zu schreiben. Es ist sehr umfangreich, was man sich da alles reinholen kann, und bei dem konsistenten Sprachkonzept ist es, also man hat die Sprache sehr schnell gelernt, weil dieses Tabellenzeug hat nicht viel Umfang zum Lernen und ist konsistent über die komplette Sprache hinweg. Und sobald man das halt mal kann, kann man mit den Bibliotheken anfangen zu tun, was auch immer man tun will. Also ich denke, man ist mit Lua, wenn man mal imperative Programmiersprache gelernt hat, irgendwie innerhalb von 2-3 Tagen komplett durch. Netzwerkbibliotheken, Lua Socket. Das ist das, was ich auch auf dem Ding hier, auf dem Node benutze ich ein bisschen was anderes, aber funktioniert so ähnlich wie Unix Sockets, ist echt toll. Also ich kann es natürlich mal eingeben, klar. Library for doing network communication, Utilities for networking ports, LuaFan, Lua Socket, also das ist das, was ich meine. Also LuaNet, boah, also du siehst, allein für Netzwerk habe ich hier so eine Auswahl, und wahrscheinlich haben sie alle ähnlichen Funktionsumfang. Du hast echt die Auswahl von dem, was du benutzen möchtest. Es gibt auch Bibliotheken, die grafische Benutzergeschichten rappen. Also es gibt dieses TechUI, das ist irgendwie das Simpelste zum Ansteuern, wie ich finde, aber das war etwas komplizierter bei mir zum Einrichten. Es gibt aber auch Wrapper für irgendwie die Standardsachen wie Qt und GTK. Das ist eigentlich echt nett, also wenn man dann irgendwann mal eine Anwendung hat, kann man auch relativ schnell sich dazu eine Oberfläche zusammendrücken, um das dann auch für Nutzer ansprechbar zu machen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so die Kommandozeilen Freunde sind. Okay. Habe ich hier noch was rumfliegen? Vielleicht noch zu dieser Implementation von SSL auf diese Mikrocontroller. Ich habe mal versucht nachzuvollziehen, was sie da machen. HTTPS geht gerade nur auf Client-Seite, also man kann irgendwie HTTPS-Webseiten damit aufmachen, indem man bei dem Verbindungsaufbau einen Secure-Flag setzt, und die benutzen, so wie es aussieht, also ich habe nach dem Editor der Dateien gegoogelt, Axolotl-TLS, was ich bis vorhin gar nicht kannte. Ich muss mir das mal noch durchschauen, weil ich hätte gerne auch TLS auf Server-Seite. Entweder das implementiert vor mir noch jemand in die Firmware rein, dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern, oder ich muss das selber machen. Ich habe keine Ahnung, wie gut die sind. Ich habe vorher eigentlich gedacht, die haben irgendwie OpenSSL damit reingenommen, aber war wahrscheinlich viel zu groß. Na gut. Gibt es noch so Fragen aus der Runde, so zu Lua oder gerade zu diesem Mikrocontroller oder irgendein Geraffel drumherum? Für welchen Anwendungsfall benutze ich Lua außerhalb dieses Mikrocontrollers? Ehrlich, ich bin dazu übergegangen, das, was ich früher mit Shell-Skripten gemacht habe, jetzt mit Lua zu machen, weil so interface-mäßig sieht das eigentlich ganz praktisch aus. Ich muss nicht viel mehr schreiben, um irgendwie mit Dateien zu arbeiten. Und ich finde, keine Ahnung, es ist für mich einfacher, mit Lua sowas zu schreiben wie mit Shell, weil da passiert dann doch ab und zu noch irgendwas, wo ich vorher nicht kannte und muss mich dann immer noch durch mehr Sachen durchlesen wie mit Lua, was halt irgendwie dieses einheitliche Konzept hat. Also ich versuche gerade Lua irgendwie bei mir zur Standard-Skriptsprache zu machen für alle Sachen, die ich nicht groß angelegt in C oder C++ schreiben will oder möchte. Also es taugt sowohl als Standalone-Skriptsprache als auch zum Einbetten in irgendwelche anderen Applikationen, wenn man da gerade Ambitionen hat. Okay, weil dann würde ich sagen, dann hätte ich soweit. Ja, okay.